Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin Stammtisch Powered by O2. Die heutige Folge ist geprägt von meiner krächzenden Stimme, weil ich krank bin, und einem Thema, das zwei Gäste unheimlich spannend machen. Denn es geht um Genregrenzen. Und wir haben zum einen mit Janosch Backspin einen Gast in dieser Woche, der seit Jahren schon maßgeblich für das Besprechen von Alben von Musik bei uns im Kosmos bei Backspin verantwortlich ist. Und auf der anderen Seite mit Teezy, einem Künstler, den ich seit vielen Jahren kenne und der schon seine ganze Karriere lang immer mit Genregrenzen zu kämpfen hatte. Wie er damit umgegangen ist, was es für ihn und seine Karriere bedeutet hat und welche Rolle überhaupt Genregrenzen in der Musik spielen und spielen sollten, das besprechen wir in der neuen Folge vom Backspin Stammtisch Powered by O2. Viel Spaß!
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Ist auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch. Stammtisch, Phase, Phase. Denn heute dreschen sie noch Stammtisch, verholen. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Schöne Runde heute hier und ich wünschte, mir wird es besser gehen. Aber ich habe Hoffnung, dass es eher eine Runde ist, in der ich viel zuhören kann, denn wir haben Gäste dabei, die dafür sorgen werden, dass hier viel geredet wird, da bin ich mir ziemlich sicher. Also erst einmal von mir noch moin und schön, dass ihr alle dabei seid. Und Yannick, danke fürs Organisieren, denn wir sind einen Tag später als sonst in der Produktion, was an meinem Gesundheitszustand liegt. Danke dafür.
Du, Nico, gar kein Problem, sehr gerne. Gute Besserung an dieser Stelle. Ich hoffe, du
Danke.
kommst durch.
Ja, also bisher ja, was mir fehlt, ist Stimme. Das merkt ihr auch. Und dafür braucht man halt Gäste, die reden. Und wir haben, so fange ich in der Reihenfolge mal ein, in unserem Haus jemanden, der seit vielen Jahren bei uns schon für Musikgenre Betrachtungen steht, der, glaube ich, auch das größte, ich würde mich so weit aus dem Fenster lesen, kannst du gleich was dazu sagen, war vielleicht das größte Fachwissen hat, was Musik im Ganzen betrifft, im Backspin-Kosmos. Und mein lieber Yannick, eigentlich namenstechnisch dein Vorgänger als Yannick Backspin, weil er das nämlich schon ein paar Jahre war, hat den Namen aber dir abgetreten.
Danke, danke.
Und heißt ab jetzt Janosch. Backspin. Schön, Janosch, dass du dabei bist.
Hallo. Im Album des Monats weiterhin Yannick, aber ich glaube, damit das heute nicht für zu viel Durcheinander sorgt, machen wir das mit Spitznamen.
Ja, genau. Ich würde es dort aber auch langsam einführen. Vielleicht auch mit einer Ankündigung und sowas alles. Irgendwann
Ja.
machen wir dann Trademark draus.
Wir probieren das aus. Danke für die liebe Anmoderation.
Ja. Aber es ist wirklich so, es gibt, ich habe das hier von einem Vorgespräch schon erzählt, immer so Situationen in unserer allumfassenden Backspin-WhatsApp-Gruppe, wo gefühlt 100 Menschen drin sind, die alle was mit uns zu tun haben, wo du dann immer mit irgendwelchen Neuigkeiten von Albentiteln kommst und Künstlern und sagst, krass, das hat ja das ganze Lebenswerk verändert. Und ich immer denke, wer ist das? So, ab und zu klicke ich mal drauf und dann kommen da auch mal Sachen so dabei raus, so, ich glaube sogar, du bist einer derjenigen, die schon vor einem Jahr oder so mir Griselda, das ganze Griselda-Thema ein bisschen näher gebracht haben. Da war es aber einfach, weil ich theoretisch nah dran war. So, aber du bist heute genau dafür da, um über diese Genregrenzen zu sprechen. Wir haben aber noch einen Gast, der mir sehr wichtig ist, denn wir kennen uns auch schon viele, viele Jahre und ich habe das Gefühl, in dieser Zeit hat er auch in sehr vielen Situationen auch hier und da mal mit diesen Genregrenzen kämpfen müssen, in welcher Form auch immer. Wir sprechen heute darüber. Teezy, schön, dass du da bist.
Ja, nur eigentlich. Also, wenn es einen Genre-Grenzgänger gibt, dann ist es, glaube ich, Tizzy Tones, Alter.
Ja, ne? Und
Eigentlich schon, ja.
wie ist es dir über die Jahre damit ergangen? 10 Jahre Kampf gegen Genregrenzen?
Also am Anfang war es ziemlich, war es noch sehr ungewohnt für mich, weil ich ja auch ziemlich neu ins Game kam und damit schon angefangen habe. Also ich hatte ja von Anfang an schon Songs wie Keine Rosen neben Songs wie Generation Maybe stehen. So, und das eine ist eine volle Kanne Soul 6/8-Ballade und das andere ist Featuring Megalo, gesellschaftskritischer Hip-Hop-Song. So, und damit habe ich mir eigentlich schon selber das Ei gelegt, dass sich zum Beispiel die Festivals nie entscheiden konnten, ist der jetzt Hip-Hop oder ist der Pop? Und damit hat man natürlich bei Bookings schon das Problem, ich bin für die meisten Pop-Festivals zu Hip-Hop und für die meisten Hip-Hop-Festivals zu Pop. So. Und da ist dann schon manchmal so, okay, schönes Ei, Alter, was hätte ich mich mal auf eins festgelegt, so, aber ja.
Hast du das Gefühl, es ist aber einfacher geworden über die Zeit? Weil so, also wenn man es von außen betrachtet, wirkt es ja schon so, als würde dadurch, dass sich alles so ein bisschen miteinander vermengt, sowas, also müsste ja eigentlich einfacher werden. Gleichzeitig habe ich aber immer, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die so von Genre zu Genre springen, das Feedback bekommen, dass es trotzdem nicht einfacher wird, sich so in diesen etablierten Sphären so richtig trotzdem unterzubringen und heimisch zu fühlen.
Das stimmt, das wird nicht einfacher. Aber für mich persönlich ist es einfacher geworden, weil ich dann irgendwann einfach, am Anfang haben mir auch noch Leute gesagt, du musst dich jetzt mal nach dem ersten Album, nach Glücksrezepte, was ja auch sehr durchmischt war, du musst dich dann jetzt entscheiden oder es wäre cool oder so. Und ich habe aber einfach immer weitergemacht und alles bedient, weil ich es auch gar nicht anders konnte und wollte, weil ich nicht Musik so machen kann, dass ich einfach immer das Gleiche mache oder so, weil ich bin einfach ein Mensch und ich habe einen Musikgeschmack, der ist mal so und mal so und genauso mache ich auch meine Musik und für mich wurde es dann einfacher, weil ich einfach immer so weitergemacht habe und weil, glaube ich, dann die Leute, die mich gehört haben, auch dann wussten, das ist so bei dem und es ist cool und uns ist eigentlich auch völlig egal, welches Genre der macht, weil Teezy ist die ist der rote Faden. Ich bin immer irgendwie der ja, weiß ich nicht, dass ich da drauf bin auf dem Song, ist der rote Faden und was es im letzten Endes für ein Genre ist, macht dann, glaube ich, für die Leute keinen Unterschied mehr, weil sie mich so kennen und nur so. So, deswegen habe ich, glaube ich, auch so die Erlaubnis, alles machen zu können. Ich bin mal auf einem, ich singe mal eine Hook auf einem Xatar-Song, dann schreibe ich für Yvonne Katterfeld und mache da ein Feature, dann bin ich mit Tim Bensko und dann im nächsten Dings mache ich mit Nico Suave Liebe Allstars. So. Also es geht alles irgendwie. So habe ich das im Gefühl. Und trotzdem wird es nicht einfacher, von den Bookings her und vom ja, so von den Playlisten und so. Das ist auch immer so schwer, Alter. Playlisten. Ja,
da stecken so zwei, drei Identitäten drin. Ne? Die eine ist natürlich die, was machst du aus der Marke Teezy? Das zweite, was machst du aus dem Künstler Teezy? Und das dritte vielleicht, was machst du aus dem Dienstleister Teezy? Und alles hat so ein bisschen auch Einfluss darauf, wie du in Grenzen denkst. Und deshalb ist, glaube ich, die Leitfrage, die sich die Redaktion heute überlegt hat, mein lieber Yannick, eine ganz spannende, über die wir auf jeden Fall in dieser Runde heute mal sprechen müssen. Bring mal rein das Thema. Im Prinzip reden wir schon drüber, aber ich will dem noch ein kleines bisschen so einen Mantel geben.
Ich wollte gerade sagen, also es ist jetzt ja schon eigentlich angeschnitten worden. Es soll heute um Genregrenzen gehen bei uns. Und Ausgangssituation unserer Gedanken in der Redaktion war halt eigentlich, dass ja quasi relativ oberflächlich betrachtet Deutschrap in den einschlägigen Playlisten relativ ähnlich klingt, aber die Szene darunter denn ja doch sehr, sehr divers ist und es irgendwie Einflüsse und Strömungen aus den verschiedensten Genres gibt, also Deutschrap, Metal, mit Pop, mit Techno, Eurodance ja auch viel am Kommen. Und wir uns halt einfach diesem Thema annehmen wollten und das halt runtergebrochen haben auf die Frage, wieso ist es wichtig, Genregrenzen zu überschreiten. Und darüber wollen wir heute sprechen. Welche Vorteile gibt es, welche Nachteile gibt es? Und ich glaube, da haben wir zwei sehr, sehr gute Gäste heute hier.
Janik, ich möchte mal von dir als erstes wissen, Herke, das geht bedauerlich heute gehen. Du als quasi Musikexperte bei uns in der Backspin, was würdest du auf die Frage antworten, als Konsument, als Fan, auch als jemand, der in der Musikindustrie ja schon ansässig ist und auch mehr ist als nur Redakteur bei Backspin? Warum ist es so wichtig, Genregrenzen zu überschreiten?
Das ist eine große Frage. Also grundsätzlich, weil Genres ja immer nur dadurch entstanden sind, dass sich irgendwas aus einer Situation etabliert hat und weitergeführt wurde. Aber das ist ja nichts in Stein gehauenes, so, ne? Also klar, du hast solche Sachen wie, dass sich Leute irgendwann bei dem, was an Subkulturen irgendwie um Genres entstanden sind, Gedanken dazu gemacht haben, was man damit verkörpern will. Aber wie das jetzt genau klingt, das ist ja meistens nur aus irgendwelchen Umständen entstanden, in denen die Leute gerade waren, als sie das gemacht haben, was sie gemacht haben. Und deshalb klingt so, wie es klingt. Und sowas kannst du ja nicht reproduzieren, wenn du nicht in denselben Umständen lebst. Deswegen ist es ja eigentlich grundsätzlich totaler Quatsch, etwas rekreieren zu wollen, sondern viel, viel interessanter, wenn man einfach mit dem, was man vor der Nase hat, was anfängt. Und heutzutage hat man ja einfach alles vor der Nase. So, dadurch, dass man einfach nicht mehr auf die Art und Weise dingen muss, wie man das früher musste, weil man irgendwelche langsameren und starreren Vertriebswege hatte, sondern einfach, weil man alles ergoogeln kann. Und deswegen gibt es auch keine Genregrenzen in dem Sinne mehr, sondern es liegt halt jetzt im Moment gerade vor jedem ein ähnlich gigantischer Flickenteppich. Und je nachdem, wofür man sich interessiert und wie man sich irgendwie über Jahre musikalischen Geschmack und Wissen und so aneignet, kann man das halt anders nutzen. Und genauso ist auch irgendwie die Bedienmöglichkeit für DAWs. Klar, mit den Kosten für Plugins, die sich über Jahre summieren, nicht mehr gering, aber es ist halt deutlich geringer, als wenn du dir irrsinnig viel Equipment als eine Band anschaffen müsstest oder so. Und das ist ja ähnlich wie der Hip-Hop-Gedanke von wegen Platten suchen, austauschen, samplen und daraus neue Musik machen. Also so, wie viel kann ich einsetzen, um was kreieren zu können und was kommt dabei raus? Und deshalb wird, glaube ich, gerade so frei Musik gemacht, wie es vorher noch nie gemacht wurde, weil du nicht mehr zwangsläufig durch einen Sound eine kulturelle Zugehörigkeit ausdrücken musst, sondern das viel eher durch eine Ästhetik passiert und durch Inhalte. Und ja, das gibt die Möglichkeit, so zu klingen, wie man sich fühlt und so Sachen so zusammenzupuzzeln, wie man Lust hat. Und das finde ich super.
Aber bestätigt das dich eigentlich, Tizi, darin, dass du quasi den Weg gegangen bist, den du gehst und also gegangen bist und auch heute noch gehst?
Also ich zweifle irgendwie daran, gerade was Janusz gesagt hat, weil ich habe mich so gefragt, ist das wirklich so? Also im Machen ist es so, finde ich, im Produzieren ist es so, dass du alles machen kannst, was du willst. Aber sobald du dann auf den großen Spotify-Markt geworfen wirst oder auf den du ja angewiesen bist, weil man ja ein Fisch in dem großen Teich ist, finde ich, ist es dann nicht so vielfältig. Also wenn ich mir die Deutschrap-Liste anhöre, dann ist da eigentlich nicht so viel Vielfalt. Also die
808 sind... Ja gut, aber das ist ja eher was... Ja? Sorry, dass ich unterbreche, aber das ist ja eher was Kulturelles als was Musikalisches. Also die Chance...
Nee, kulturell, nee, das ist Markt, finde ich. Das ist nicht kulturell. Ist der Markt kulturell? Weiß ich jetzt nicht. Aber ja, okay, die Chance zu machen, da gebe ich dir recht, die Chance zu machen, was man will, hat jeder. Nur die Chance, damit dann gehört zu finden, finde ich die...
Absolut. Absolut. Also hundertprozentig. Die Art und Weise, wie die Plattformen, die das vermarkten, strukturiert sind, sind scheiße fürs Musikmachen. So, das ist super schwierig, um vielfältig Musik machen zu können und damit Geld zu verdienen. Bin ich
genau
bei dir.
Und deswegen habe ich mich auch gefragt, ist es wirklich notwendig, Genregrenzen zu überschreiten? Erstens, weil ich mich gefragt habe, warte mal, was hast du eben nochmal gesagt, dass man... jetzt habe ich es vergessen.
Stichwort.
Was hast du gerade? Ja, Stichwort Genregrenzen überschreiten. Und ist es wirklich so wichtig, weil man ja nicht wirklich dafür belohnt wird, so vom Konsumenten oder auch vom Markt oder so? Ich weiß es nicht. Eigentlich wird man doch jetzt gerade im Moment eher dafür belohnt, wenn man Musik nach Schablone macht. Zwei Verse, zwei Hooks, schnell raus, so. Ja. Stichwort einfach der Casper-Song mit Haiti, so, ist ein geiler Song. Ich hätte ein bisschen mehr gedacht, so, bei dem Hype, den der Song gegeben hat, hätte ich gedacht, ist ein bisschen mehr irgendwie. Zwei Verse, zwei Hooks, bumm, immer das Gleiche, auch Copy-Paste, bumm, keine große Mühe gegeben, dann noch irgendwas zu verändern, einfach zack rein. Und nach der Schablone funktioniert gerade alles, so gefühlt. Und deswegen frage ich mich, ist es wirklich wichtig, Genregrenzen zu überschreiten, oder ist es einfach nur so ein, es wäre cool, aber es wird auch nicht wirklich belohnt, so. Also mach einfach deinen Schablonensong und dann ist schon cool. Also reicht ja auch.
Da greift ja so ein bisschen der künstlerische Anspruch. Wir müssen quasi, und da sind wir auch schon fast bei dem Thema, das du selber mitbringst, was so nah an dem Hauptthema dran ist, dass wir es so mit einfließen lassen können an der Stelle. Du hast ja so die Frage gestellt, warum es für freie Kunst so schwer ist, populär zu sein. Da ist jetzt Schritt 1. Du empfindest dich als jemand, der frei in seiner Kunst ist und der genau diese Genregrenzen ständig überschreitet. Und auf der anderen Seite führt das dazu, und das ist etwas, was ich in meiner ganzen Karriere selbst auch immer automatisch mitgemacht habe, wenn ich nicht in der Lage bin, etwas in eine Schublade zu stecken, ist es schwerer, darüber zu reden. Wenn ich nicht darüber reden kann, dann kann ich dem auch keine Welt bauen. von meiner Position.
Ja.
Und das ist super schwierig.
Ja, ich habe schon auch, als ich die Frage aufgeschrieben habe, ich weiß es ja, so, weißt du, also klar, mir wird ja auch immer gesagt, ja, man muss dich irgendwie greifen können, also es ist auch irgendwie eine rhetorische Frage, ich fand es so ganz spannend. Kannst du die nochmal vorlesen? Ich weiß nämlich gar nicht mehr, was ich gefragt habe.
Sie ist sehr lang, Yannick, möchtest du mal?
Ja, sehr, sehr gerne. Du hast geschrieben, also im Grunde sind es ja zwei Fragen. Du hast geschrieben, man macht sich's viel leichter, wenn man in seinen Genregrenzen bleibt. Warum ist das so? Und daran anschließend die Frage, warum ist es für freie Kunst so schwer, populär zu sein?
Und ehrlicherweise klingt das genau wie deine Karriere 10 Jahre, so ein bisschen zusammengefasst in die Situation auf zwei Mittelfingern.
Genau. Genau, eigentlich ist es so. Aber ich bin eigentlich aber auch froh, dass ich immer noch da bin und das ja eigentlich trotzdem weiter so machen konnte. Also auf meine Konzerte kommen trotzdem immer 800 Leute, immer weiterhin, die genau das hören wollen, was ich mache. Und mehr kann ich mir eigentlich gar nicht wünschen. Es ist vielleicht hier und da mal so ein bisschen Neid da bei mir, wenn ich mir so denke, ja, warum habe ich mir denn nicht auch mal einfacher gemacht und bin einfach mal bei einem geblieben und habe einfach mal einen einfachen Pop-Hit gemacht oder mal einen einfachen Rap-Hit versucht zu machen. Irgendwie ging das aber nicht. Ich weiß auch nicht, es ging einfach nicht. Und jetzt brauche ich mich auch nicht beschweren, Alter. Dass es so ist.
Kannst du das denn für andere? Kannst du das für andere?
Ja, total. Es fällt mir total leicht für andere, einfach einen ganz einfachen Song zu schreiben, weil da habe ich irgendwie meinen eigenen künstlerischen Teasy-Anspruch nicht so. Und es ist auch ein bisschen so wie so ein beleidigtes Kind, dass in dieser Frage so ein bisschen mein beleidigtes Künstlerego kommt und fragt, ja, warum kann man denn mit freier Kunst nicht? Ich mache ja aber freie Kunst und warum akzeptiert ihr das nicht und so, bla bla bla. Oder warum wird das nicht belohnt im Endeffekt? Aber eigentlich ist es, ich mache das schon so, wie ich das machen will. Und es ist auch genau richtig so. Ich will es auch genau weitermachen, aber ich wollte mal so eine beleidigte Frage stellen auch.
Ja, aber ich finde das insofern ganz interessant, weil es ja von vielen Seiten betrachtet werden kann. Und da, Janosz, möchte ich dich gleich wieder mit rein. Und du bist ja neben quasi hauptverantwortlicher Musikexperte bei Backspin auch im Management für Indie-Künstler aktiv. Und das ja auch schon nicht erst seit gestern, sondern hast immer wieder so auch Versuche. Und bei dir weiß man, dass es viel mit dem Herzen zu tun hat. Herz für Musik und auch Herz für diese Künstler, denen irgendwie zu helfen, dass sie irgendwie Welten erreichen können. Ich weiß aber selber, wie schwierig das ist. Würdest du dir für die Arbeit manchmal wünschen, dass das genauso einfach ist, wie Teasy das selber beschreibt? Oder findest du genau den Grund, den Teasy beschreibt, so spannend an dieser Arbeit und an den Künstlern? Ich mag es, wenn meine Fragen ihn heute so erstmal 5 Sekunden stoppen lassen.
Ja, das können wir ja nachher kurz schneiden. Ich glaube, es hat wenig was damit zu tun, ob man sich einfach im Songwriting verwehrt oder so, ob ich was gut finde, weil ich auch sehr, 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 sehr viel Popmusik sehr gerne höre und ein großes Popherz habe und so. Ich glaube, dieser Anspruch, dass Leute so überzeugt davon sind, dass das, was sie auszudrücken haben, genauso richtig ist, dass sie drauf scheißen, ob das am Ende vielleicht irgendwie nur ein Drittel der Leute erreicht, als wenn man sich selber beschneidet. Dafür habe ich auf jeden Fall immer einen krassen Respekt und werde ich auch immer behalten. Und deswegen freue ich mich immer über jeden, der so sich vielleicht das Leben ein bisschen schwerer macht, aber dafür irgendwie näher an dem ist, was man wirklich irgendwie machen möchte.
Krass, das ist eigentlich genauso, wie ich das aus meiner Perspektive sagen würde. So wie ich Musik mache eigentlich. Ja, ich mache es mir oft schwerer, weil ich, aber im Endeffekt nur schwerer im Verkauf, weil in der Grundmessage, also ich will einfach nicht, dass irgendwas an dem Kunstwerk, was ich mache, rumgekrittelt wird, weil es für mich die Kunst verfälscht, so. Oder wenn ich so und so viel zu sagen habe und der Song hat 3 Verse, aber der Markt will gerade nur 2, dann scheiße ich drauf, weil ich habe für 3 was zu sagen. Und wenn ich aber nur einen Skit habe, der 1,30 geht oder so, dann habe ich halt nur das zu sagen. Der Song ist fertig, wenn der Song fertig ist. Und der wird bei mir nicht vom Markt diktiert. So. Dadurch mache ich es mir dann vielleicht schwerer, aber irgendwie ist die Kunst für mich dann wertvoller so. Also in meinem Fall, in meinem Teasy-Fall so.
Ich glaube, was da halt die Kunst ist, ist, dass man, oder nicht, also nicht die Kunst im Sinne von die Musik, sondern ja, ja. So das, was der Trick ist, wo ja auch so viele Musikindustrie-Personen dran rumnagen, ist, wie kriegt man es, zumindest wenn man jetzt so im Indie-Bereich ist und nicht so im Full-Pop-Bereich, wie kriegt man es denn hin, dass man die Sachen, die von sich aus sperriger sind, ohne die Songs radikal verändern zu müssen, trotzdem so zu den Leuten zu bringen? Also was sind so Kniffe, die man in der Aufbereitung davon, nicht nur marketingmäßig, sondern auch durch die Art und Weise, wie eine Platte aufgebaut ist oder so, zusammenbauen kann? Und das ist, sieht man, glaube ich, zum Beispiel bei so Platten, wo dann wirklich riesige Teams dran rumarbeiten, wie jetzt so dem letzten The Weeknd oder so, wo man sich dann anschauen kann, dass da irgendwie so eine eine Entität versucht wird zu schaffen, die als solche wahrgenommen werden soll, aber die in der Art und Weise, wie es veröffentlicht wird, dann immer noch hier und da so zerstückelt wird, dass man einen etwas einfacheren Einstieg da rein bekommt, als wenn man nur so einen 2-Stunden-Brecher vor die Füße geworfen bekommt und einfach gesagt bekommt, so, das ist es jetzt, lebt damit.
So, können wir mal aber kurz, wo kommt denn dieser Standard überhaupt her? Wo kommt dieser Richtwert überhaupt her? Dieses, sagen wir mal, 2 Verse und 2 Hooks und so weiter, wonach man sich richtet. Warum ist es überhaupt so schwer, sich auf was einzulassen, was nicht so ist wie der Standard? Oder, also ich finde auch immer so, ich habe auch viel so mit meinem ehemaligen Management immer rumdiskutiert, mit Markus Ernst und Philipp Kizune. Dann über auch so Radio und was im Radio funktioniert und so. Und da war dann auch immer so die Ansage, ja, das ist im Radio halt so. Und da, das Radio will das so und bla bla bla. Und dann, ich denke immer so, ja, aber das Radio, es wirkt mir immer so, als wenn man den Leuten draußen, also die Kuratoren gestehen, den Konsumenten, die Intellektualität nicht zu, dass sie verstehen könnten, was der Künstler meint. Man muss den Leuten schon vorservieren und das beschneiden, weil man denkt, die Leute sind dumm. Die raffen das nicht. Deswegen muss das 2 Verse haben und das entscheidet aber nicht der Konsument, sondern das entscheidet der Radiotyp oder der Spotify-Typ, dass das so ist. Das finde ich blöde einfach. Also, das regt mich auf, Alter.
Ja, voll. Da steckt etwas, worüber jemand drin, was ich hier nochmal in den Raum werfen wollte, so ein Bewusstsein darüber. Und wir sind alle auch mit diesen Künstlern groß geworden, egal in welcher Epoche, die quasi dadurch, dass sie Genregrenzen gesprengt haben, wieder also neue Felder eröffnet haben, auf denen sie dann sehr erfolgreich gewesen sind. Selbst wenn wir ins Anführungsstrichen Weltmusikmarkt kleine Deutschland, Deutschrap gucken, haben wir mit Crow
so jemanden. Das ist ja überhaupt kein kleiner Markt. Also wenn du so ja. auf den globalen Markt schaust, dann sind die Zahlen, die deutsche Leute, die wirklich groß sind, machen, schon krass. So, das darf man ja nicht vergessen dabei.
Je nachdem wie, aber grundsätzlich ja. Es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Markt, da hast du vollkommen recht. Aber trotzdem ist er sprachlich begrenzt. Wenn man den Dachmarkt sich anguckt, ich will nur kurz wieder auf diese Sache zurücksprechen, dass wir im Prinzip immer, und das geht bei, keine Ahnung, Freundeskreis Beginner los, bei Agro Berlin, dann mit Materia Casper, mit Crow, überall wurden Genregrenzen gesprengt und ein Markt wurde verändert. Und entsprechend gegen jede Konvention und alles, was vorher nicht ging, hat man auf einmal Superstars produziert. Und ich habe das Gefühl, dass irgendwie im Zusammenhang mit der noch härteren Digitalisierung, / Spotify Streaming-Anbieter, dass es da auf einmal aufgehört hat, weil man an irgendeiner Stelle klarer ausrechnen konnte, was theoretisch funktioniert oder wie seht ihr das?
Du musst mal bei Spotify in die Suchleiste, ich glaube, Recommended for You oder so eingeben. Und dann bekommst du eine Liste von absurd vielen Algorithmus-Playlisten, die auf deinem Musikgeschmack quasi perfektioniert wurden. Und Für jedes erdenkliche Nischengenre aber. Also das ist bescheuert. Das ist, also ich habe mir das bei mir mal angeschaut. Das sind die langweiligsten Playlists der Welt. Ich würde mir das niemals anhören. Aber das ist ja genau das. Also dass dir schon quasi ungefähr jetzt vorhergesagt werden kann, ja, das hast du letztes Jahr gut gefunden, dann könntest du jetzt dieses Jahr das, was genauso immer noch klingt oder vielleicht nur so einen kleinen Schritt nach vorne macht, auch gut finden. Das ist ja schon eine gruselige, kuriose Veränderung.
Ja, aber
es werden ja immer mehr dieser Art.
Also, ja, aber warte mal. Der Unterschied zu früher ist doch aber nicht der, dass man dir früher gesagt hat, also man sagt dir ja heute auch nicht, was du zu hören hast. Man bietet dir nur an, was du hören kannst. Und das Konsumverhalten ist so geworden, dass es mir einfacher ist, dass ich dann einfach die Playlist laufen lasse. Früher habe ich doch trotzdem nicht angefangen, Metal zu hören, nur weil ich einen Song gut fand.
Und bin die dann Fläche, auf der etwas angeboten wird, ist einfach viel breiter geworden, weil du jetzt so Plattformen hast, auf denen alles stattfindet und nicht mehr große, aber in ihren Kapazitäten, worüber sie berichten können, begrenzte Institutionen wie öffentlich-rechtliches Radio oder so, das eine irre Reichweite hat und das natürlich auch irgendwie an Macht verloren hat dadurch, wie Stars entstehen in Deutschland über die letzte Zeit, weil das halt alles viel breiter geworden ist und dafür aber nicht mehr so konzentriert in einzelnen Genrebereichen. Natürlich immer noch mit so Modus Mio oder solchen Spotify-Playlists ist da natürlich eine krasse Konzentration darauf. Aber die ist für Hip-Hop. Und die ist weniger so für diese sowas wie dann 1Live zum Beispiel im Großwerden von Casper für eine Rolle mitgespielt hat. So mit allen möglichen Radiokonzerten und was weiß ich nicht, die mit Sicherheit eine wichtige Rolle dafür waren, dass das auf dieses Level gekommen ist, wo das so einen gesamtgesellschaftlichen Impact bekommen hat, den du brauchst, um die Lanxess Arena ausverkaufen zu können.
Ja. Punkt, hundertprozentig. Ich bleibe in dem Kern, aber bei diesem Unterschied zu, dass man ja im Zweifel immer irgendwas hatte, was einen schon gelenkt und geleitet hat. Sei es der ganz früher der Plattendealer, wo die Platten in der richtigen Reihenfolge standen, oder ein paar mehr davon, oder an den größten Auslegepunkten. Radio sorgt dafür. Und eigentlich macht Spotify oder die Streamingdienste ja heute nichts anderes. Und ich glaube, das Konsumverhalten ist eher das, was dazu führt, dass wir auf der anderen Seite Probleme kriegen. Ausschüttungen und die Gerechtigkeit des Systems, das sind auch wieder ganz andere Themen, über die man diskutieren kann. Ne?
Das ist jetzt ja quasi die perfekte Überleitung, wo wir jetzt beim Thema Spotify sind.
Welch Wunder.
Welch Wunder, unsere News der Woche. Wir haben ja jedes Mal eine News der Woche dabei. Und das ist, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt in den letzten Tagen, es ist ja so ein bisschen eine Art Widerstand gegen Spotify's Playlistenpolitik, sehr schweres Wort, entstanden. Auslöser des Ganzen war ein Song von Farid Bang, Majo und Kollega, Breiter als drei Türsteher, der auf YouTube Platz 1 gegangen ist und in der Modus Mio Playlist nur auf Platz 20 irgendwie rum platziert war. Woraufhin sich dann halt diese Kritik entwickelt hat, dass quasi immer nur der gleiche Deutschrap-Sound gepusht werden würde. Und ja, inzwischen haben sich halt weitere Größen angeschlossen. Sinan G, Kontra K, Manuelsen, Katja Krasavice, Flair haben sich alle zu Wort gemeldet und das quasi kritisiert. Und dann würde mich mal interessieren, weil diese Kritik kommt ja schon aus einer, ja, ich sag mal, doch sehr gleich, nicht böse gemeint, aber gleich klingenden Ecke. Aber wenn jetzt so jemand wie Teezy hier im Podcast sitzt, der denn doch sehr, sehr andere Musik macht, deine Meinung dazu? Spotify-Playlisten?
Spotify-Playlisten? Da lache ich ganz laut, Alter. Spotify-Playlisten, Teezy. Also ich freue mich, wenn ich eine hab, ne? So, die letzten Releases war ich auch wieder in, ich glaube, Deutschrap brandneu oder so drinne. Und Apple Music featuret mich auch immer. Aber normalerweise habe ich da jetzt nicht so viele, weiß ich auch nicht warum, keine Ahnung, Playlisten. Ja, ist ein komisches Game. Man muss immer so hoffen und man sitzt dann immer so da am Release-Tag und fragt sich. Und wenn man drin ist, freut man sich. Und wenn nicht, dann denkt man, hä, warum denn nicht? Was soll das?
Aber ist das ein Unterschied zu den Gesprächen mit den Radiopromotern von früher?
Habe ich ja nie gehabt, keine Ahnung. Achso, du meinst jetzt wenn wir quasi Radiopromoter engagiert haben, die, ja, nee, ja, genau. eigentlich nicht, stimmt, hast du recht. Es war auch oft immer so ein Hoffen und dann hat man manchmal, ja, der Radiopromoter, wir haben 5.000 Euro für den Radiopromoter ausgegeben und hat's geklappt? Nee.
Ja, genau.
Nächste Mal wieder.
Und hast du schon mal ein 10.000 Euro Video für MTV produziert, das du dann da abgegeben hast und das dann nicht in Rotation gegangen ist?
Nee, das habe ich noch nicht.
Alles, also da kommt wieder mein grauer Bart durch. Ich habe alles erlebt. Ich saß auch mit Künstlern an so vielen Stellen und habe einfach so viele Entscheiderlücken gehabt, die immer dafür sorgen, dass man quasi nicht weiterkommt, nur weil eine Person oder bestimmte, hast du schon vorhin gesagt, dass Janosch, der Musikchef von Radio 1 ist auf jeden Fall immer noch ein sehr mächtiger Mann im Radio-Business. Und das war früher der Entscheider bei MTV genauso und so weiter und so fort. Und heute sind es halt diese Playlisten-Kurateure. Ich kann aber das Grundrauschen oder das Grundproblem kann ich irgendwie voll verstehen. Dann frag mich so, woran es liegt, so, was da jetzt gerade passiert. Weil es ja schon auf der anderen Seite so andere Genres sind, die eigentlich nicht so Probleme mit diesem Ganzen hatten und jetzt auf einmal das nächste Problem vor sich sehen.
Welche meinst du jetzt?
Ja, die sich alle beschwert haben gerade. So.
Ach so, okay.
Es kommt ja nochmal wieder aus einer anderen Richtung. Das ist ja, okay. Oder Janik, was sagst du? Ich finde ja, das ist ja auch gerade das Spannende an dem Thema gerade.
Ja, es ist halt, es sind ja schon Leute, die eigentlich viel etablierter sind im Streaming-Markt, ne? Also, die ja auch jetzt, wenn man, das ist ja schon auch kurios, dass die Leute, die eigentlich ihr Geld hauptsächlich so im Live-Markt machen, dadurch, dass sie vielleicht irgendwie ein bisschen alternativer einfach auftreten und wo viel darüber funktioniert, dass Leute zu den Konzerten kommen, mit den Leuten connecten und die vielleicht nicht so Social Media aktiv sind, dass die es ja sowieso schon schwierig im Spotify Game haben. Und ich glaube, dass der Ton, mit dem sich da beschwert wird, fast schon ein bisschen selbstverständlicher ist als bei den Leuten, die sowieso bei Spotify gut platziert werden, wenn es dann irgendwie mal an einem Punkt ist, wo man sich nicht mehr so gut repräsentiert fühlt, weil es ja ein viel, viel wichtigerer Ankerpunkt für Leute ist, die irgendwie sehr streaming-kompatible Musik machen.
Aber Leute, um dann wieder einen Rückweg zu unserem Ursprungsthema oder Leitfrage zu bekommen, wäre es dann nicht für diese Künstler, die sich auch beschwert haben, sinnvoll, mal über das Sprengen von Genregrenzen nachzudenken?
Ja, man kann auch einen Stemplayer machen.
Stimmt. Dass wir noch digital die Vertriebsstrukturen sprengen, ne? Das ist ja dann, glaube ich, der Traum, den im Moment die ganze Musikindustrie hat. Also ich weiß nicht, Sisi, was das mit dir auslöst, wenn du deine Abrechnung von dem Streaming-Anbieter deines Vertrauens bekommst und auf der anderen Seite hörst, dass sie wie viel 360 Millionen für das Sponsoring vom Camp Nou zahlen, aber die auf der anderen Seite erzählen, dass sie nicht mehr ausschütten können. Wenn ich Künstler wäre, sagen wir so, ich wäre sauer, glaube ich.
Ja, na, zumindest Verwunderung irgendwie. Also man sieht ja auch so wenig durch irgendwie. Ich kriege immer so lange Listen noch von Chimperator, weil ja Großteil meiner Alben über Chimp rausgekommen sind. Und dann kriegt man die Royalties und dann ist da groß aufgelistet so Listen über 5 Seiten mit der eine Song und dann 10-mal Spotify und dann sieht man da, wie viel der gestreamt hat irgendwie im letzten halben Jahr und dann wie viel er eingespielt hat und dann stehen da diese 0,000 Zahlen und dann denkt man schon so, ja krass ey, also das ist ja wirklich irre. Und dann gucke ich aber auch immer meine, so auf Spotify Artists kann man ja dann so seine Zahlen angucken, wie viel man gestreamt hat. Und dann denke ich, also man hat ja diesen normalen Maßstab, es gibt ja diesen Maßstab, wo man so immer mal so hört, ja, bei 1 Million Streams gibt's 3.000 Euro und so. Und dann rechnet man sich das so durch und dann sieht man so, ja, mein Song hat in dem halben Jahr 1 Million Dings gestreamt und das steht aber gar nicht auf der Liste so. Ich denke so, wo sind denn die 3.000 Euro hin? Ich weiß es nicht. Wo gehen die hin? Also, es ist alles sehr, sehr kompliziert. Es ist fast so ein bisschen wie, es ist so eine riesige Bürokratie, dass ich da selber überhaupt nicht, ich sehe nicht durch. So, es ist einfach wie so eine eigene Welt für sich. Es ist halt ein Markt, ne? Ich habe auch gerade, wo wir darüber geredet haben, über Kunst und Spotify, eigentlich ist es nicht Kunst. Es ist ein Markt, so. Musik ist Musik und was davon in den Markt passt, das ist dann halt zur Hälfte auch ein Markt, so. Und vielleicht ist dann die Kunstdebatte auch so ein bisschen müßig, weil weil es einfach dann gar nicht da reingehört, so, weil es halt ein Produkt ist, so. Und in dem Moment kann es ja schon fast gar nicht mehr Kunst sein, wenn es ein Produkt ist, weiß ich nicht, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ja, ich glaube, das ist ganz interessant, weil du auch vorhin Gerstmann geschrieben hast. Ich finde den Album-Release und das ganze Drumherum insofern ganz interessant, weil ich weiß nicht, ob du diese Promo und dieses Release-Konzert am Release-Tag gekriegt hast. Da wurde halt das komplette Kampagnengeld in eine Show, eine Live-Show, die live gestreamt wurde, gesteckt.
Bei wem? Bei Kanye?
Bei Casper.
Casper. Ah, genau, das, doch, habe ich gesehen. Aber ach, ich habe ja das Konzert nicht gesehen, aber da war auch Paula Hartmann dabei und Drangsal und alle, ne?
Genau. Es war insgesamt, ja, Drangsal war ich, aber auf jeden Fall das komplette Album gespielt und live in verschiedensten Setups gespielt. Also die komplette Budget da reingesetzt. Das ist Kunst.
Das war übrigens absolut irre. Also dieses Konzert, ich habe wirklich gedacht, so, das ist halt von der Opulenz ist das Europa-Top-Level. Das war krass.
Ja, ja, genau. Ich habe mir das jetzt nicht live gesehen. Ich war nicht da, ich konnte nicht, aber ich habe mir dann bei YouTube das Video angeguckt, könnt ihr auch alle noch machen. Und ich habe es gesehen und ich dachte, okay, das ist Maßstab. Hier ist Maßstab gesetzt dafür, wie du deine Promo einsetzt in einer Situation, in der du nicht Top-Streamer bist, aber Top-Live-Artist. Und das ist dann ein Level, wo wir von ganz wenigen reden, aber deutschlandweite Relevanz hast. So,
das finde ich mega. Ich kann mir das gut vorstellen. Das ist mega.
Also guck's dir bitte unbedingt an. Und ich fand das insofern ganz interessant, weil da drin ja auch so, das hast du richtig gemerkt im ganzen Albumprozess und auch in dem, was du hörst, so ein Kampf gegen die eigenen, vielleicht Dämonen der Relevanz und den Kampf gegen Streaming. Bin ich ein Top-Streaming-Künstler? Ist es überhaupt das, was ich will? Welche Mechanismus muss ich dafür benutzen, um Erfolg zu haben? Welche klassischen Mittel funktionieren? Wo ist mein Markt? Wer sind meine Hörer? Das sind ja ehrlicherweise alles Fragen, die kann man sich auf einem Casper-Niveau so stellen und am Ende sagst du, hier ist meine Tour und sie ist trotzdem ausverkauft, ist cool. Wenn man auf kleineren Leveln oder in anderen Genres nachdenkt, sind es ja halt ganz andere Kämpfe. Und dann sind wir auch wieder bei dem, was du vorhin schon meintest. Tizi, das geht ja jetzt nicht nur für dich nach, keine Ahnung, 10 Jahren Karriere, sondern auch für jeden, der jetzt neu anfängt. Das ist ein schwieriger Weg, sich auf der einen Seite künstlerisch frei zu machen und was Geiles zu machen und ein neues Genre vielleicht sogar zu erfinden und auf der anderen Seite irgendwie es trotzdem so marktkonform zu machen oder irgendwie diesen Geschäftsfeldern gerecht zu werden, dass daraus für dich auch mehr als nur ein Hobby werden kann.
Ja, es ist voll schwer. Ich will jetzt auch hier nicht sagen, dass ich der Einzige bin, der hier jetzt hier wirkliche Kunst macht oder so, bla bla, weiß Gott. Weil du gerade auch Casper wieder gesagt hast und ich ja vorhin gesagt habe, Casper Haiti, der Song, habe ich nur als Beispiel genommen. Casper ist für mich immer noch einer der krassesten, so, ich lieb Casper. Oder auch das neue Album von Materia oder so, finde ich auch überkrass. Also, es gibt Sachen, die sind übelst Kunst, aber sieht man ja auch, ne? Das ist dann auch nicht ganz oben in den Streaming-Listen oder so. Selbst ein Materia oder selbst ein Casper sind dann nicht oben in den Playlisten, so. Die ja für mich, das sind meine Helden, so. Und auch immer noch. Aber es ist definitiv übertrieben schwer, so den Spagat zu machen. Da stelle ich mir auch immer wieder die Frage. Wobei ich mittlerweile ziemlich gut loslassen kann, einfach oder auch einfach sagen kann, so, ich hab meine Leute, die zu meinen Live-Konzerten kommen, und das ist eigentlich fast immer noch das Wichtigste. Klar tut's mir auch so ein bisschen weh, wenn ich sehe, dass mal ein Song nicht so läuft oder so, oder ich sehe, Man guckt ja zwangsläufig mal nach links oder nach rechts und sieht dann so, guck mal, ein Bowser hat zum Beispiel auch nach mir angefangen. Der ist an mir vorbeigezogen. Alle, die jetzt gerade sind an mir vorbeigezogen, einfach so von den Zahlen her. Und das tut schon so ein bisschen auch weh manchmal, das zu sehen. Und dann denkt man sich auch manchmal so, naja, warum ist denn bei mir jetzt nicht so? Aber dann gucke ich mir wieder meine Konzerte an und denke mir so, ey, ich habe jetzt in meiner Karriere habe ich schon 16 Touren oder so gespielt. Ich habe schon die größten Häuser gespielt. Ich habe auch schon 3000 Leute auf meiner Tour gehabt, so. Columbia-Halle ausverkauft. Und das geht auch immer noch. Und dafür bin ich dankbar, so. Das ist mein Wert, den ich habe, dass Leute meine Musik hören und dass die genau wissen, ey, wenn ich das und das will, dann gehe ich zu Tizi. Wenn ich Feelings haben will, wenn ich berührt werden will, wenn ich jemanden hören will, der jetzt nicht so viel auf den Standard gibt, sondern bei dem man was Eigenes hört, dann gehe ich zu Tizi so. Und das ist irgendwie mein Wert so. Ich glaube, man muss Werte umdenken einfach, damit man damit klarkommt so.
Ja, ja.
Ja, alleine, dass wir gerade schon irgendwie so gesagt haben, dass die das machen können, aber also so Leute wie dann Casper oder Materia, dass sie es machen können, aber vielleicht nicht in den Playlisten um. Das ist ja ein krasser Luxus. So, das kann man sich ja dann auch auf eine Art und Weise erlauben, weil man über die Jahre davor so viel eingefahren hat, dass man halt auch nicht mehr so krass drauf angewiesen ist, das auf die Art und Weise als einen ja täglichen Beruf wahrzunehmen, sondern dass man das ein bisschen entspannter alles sehen kann, ne? Und dann kann man sich vielleicht auch einfach sagen, gut, dann mache ich jetzt noch mal kompromissloser, worauf ich Bock habe. Ist eigentlich eine relativ ernüchternde Bestandsaufnahme, aber das ist ja auf eine Art und Weise schon immer so gewesen. Also
ja, aber nur wenn du das so machst, entsteht daraus wieder irgendetwas, was gut ist, weil du es nicht aus Zwängen machst, weil du es nicht machst, wie Tizi selber da schon gefangen drin war in, wir müssen es aber fürs Radio so machen oder bitte sorgt dafür, dass das Ding nicht länger als 3:30 ist. Damit zerstörst du so ein bisschen diese freie Kunst.
Ja, voll. Und zumal ich das auch versucht habe. Ich habe mit meinem zweiten Album, mit Wünsch dir was, wollte ich den Radiodurchbruch haben, weil ich mit Keine Rosen nach dem Bundesvision Song Contest 2014 habe ich so ein bisschen daran genagt und so. Und wir waren so Platz 60 Radio Airplay Charts und dann wollte ich mehr so und wollte ein Radioalbum machen und habe Jackpot mit Crow gemacht und hier und da. Und es hat nicht geklappt. So. Und dann war ich übelst ernüchtert und hatte Burnout danach und so, weil ich es so wollte. Und so viel reingesteckt habe, so viel Energie und dann gemerkt habe, ja scheiße, am Ende bin ich nicht am Hebel, sondern die Zuhörer so. Und wenn die sagen, na, dein Hit ist aber keiner, den du gedacht hast, ja, dann ist er halt keiner so. Und deswegen kann man auch getrost sich zurücklehnen, einfach das machen, worauf man Bock hat. Und ja, wenn man Glück hat, ist irgendwann mal was dabei, was den großen Zeitgeist trifft. Und wenn nicht, dann macht man halt weiter seine Mucke und hat seine Leute, die zu deinen Konzerten kommen, so. Also ist jetzt auch kein Problem.
Janosch, cool. Janosch, glaubst du, dass Dorf-Sauf-Rap irgendwann wieder große Erfolge feiern wird, um mal dein Thema hier mit reinzubringen? Gibt es dafür auch schon eine personalisierte Playlist bei Spotify für dich?
Ich weiß, es ist wahrscheinlich schon.
Und die wichtige nächste Frage, ist das ein Genre, vor dem Tizi Angst haben muss, dass es an ihm vorbeizieht?
Ja, aber ist doch schon, Finchi ist doch schon lange vorbeigezogen, Alter.
Ja. Ich wollte gerade sagen, also die Dorf-Sauf-Raps, das ist Zitat Janosch, das habe ich mir gerade nicht ausgedacht.
Ja, ich hab's heute Morgen bei der Arbeit ins Handy gehackt, ohne mir so wirklich viele Gedanken über die Formulierung zu machen. Aber Auslöser dafür ist, ich lebe in Köln und hier war Karneval vor kurzem und ich habe mitbekommen, dass auf der offiziellen Compilation Karnevalshits 2022 von Universal die 1-2 Boys mit drauf waren und es hat einen krassen Error ausgelöst und irgendwie bin ich dann so in diese Bubble reingerutscht, dass es zum Beispiel gerade im Moment in Bayern so Leute wie Treem oder Säftig gibt, die bayerischen Party-Rap machen. Treem bezeichnet sich als so der erste Schlager-Rapper Deutschlands, der dann wirklich auch so Text, also die Art und Weise zu texten und so gewisse Bildsprache aus dem Schlager sich nimmt und das aber halt in Rap-Texte packt und das aber nochmal irgendwie jetzt zum Beispiel mit so Pop-Punk-Gitarren oder so zusammen. Also sehr viele Sachen, die gerade im Moment gut funktionieren, aber auf eine weirde Art und Weise. Oder so Säftig hat diesen Bayerisch-Drip gemacht, der rappt dann auf Mundart, aber auf Trap-Beats. Und halt aber tatsächlich über so Oktoberfest-Vibe-Saufen. Und das ist so ein bisschen etwas, was, von dem ich das Gefühl hatte, was du durch dieses das in den letzten, ich sag mal so 4 Jahren ungefähr in Deutschrap so ein bisschen eine großstädtische Coolness, so ein bisschen den Takt und den Ton angegeben haben bei vielem, was irgendwie on vogue ist. Und das sind Leute, die gerade auch so ein bisschen aus dem Nichts kommen und mit so Songs, die nach einem sehr deutschen Erfolgsrezept funktionieren. Also so dieses Bierbank, Saufen, Maß trinken, Dorfkultur, irgendwie Millionen Klicks machen. Also in sehr hohen Bereichen zum Teil. Und ja, ich finde das irgendwie faszinierend, weil ja so Leute wie die 102 Boys oder BHZ oder auch das Tiefpasskommando und so das jetzt über die Jahre schon auch gemacht haben, aber mit dieser oder jetzt in dem, im letzten Jahr auch mit ihrem Output Teute Records oder Glen Gang und dass da ein ja, dass dadurch vielleicht irgendwie so Leute, die im denen im Dorf über ganz viele Jahre davor von Deutschrap so eine gewisse großstädtische Coolness als das Maß der Dinge vorgelebt wurde, gemerkt haben, ach, wir können ja auch einfach dieses atzige, ein bisschen wütende, wir haben nichts zu tun, Punk-Lifestyle-Ding in unserer Lebensrealität zu Musik machen und die rappen jetzt halt vor einem Trecker. Aber halt nicht, aber halt nicht auf so richtig dumm ironisch, sondern es wirkt häufig so, als wär, als würden die sich nicht zu ernst nehmen, aber die machen das schon ernsthaft. Und also, das finde ich irgendwie mich, faszinierend.
Das hört sich für mich ein bisschen immer noch an wie immer noch ein wenig ein Vermächtnis von Moneyboy. Also so, weil, nee, jetzt auf eine coole Art und Weise, weil ich finde, der hat so ein bisschen salonfähig gemacht, auch wenn es am Anfang wird ja immer irgendwas, was neu ist, wird ja erstmal belächelt. Man macht sich erstmal lustig und was für ein Idiot und so. Ja. Und dann merkt man aber so, wie das nach und nach andere auch machen, so dieses über belanglose Sachen rappen und über den Drip und über den, und er rappt aber auch über so alltäglich, ich hau das Chicken in den Steamer und blablabla, so, was früher halt, und ich balle, ich bin im Park im Ballen und so, und jetzt wird ja auch viel über, manchmal höre ich so in die Listen rein und höre dann so die ganz Jungschen, 10, 90, 11 oder so, 0, die 10, mit dem 99? Durstlöcher.
Ja,
genau, 0, 10, 90. Und dann hört man so, und eigentlich geht's ja nur um, es wird in jedem Lied beschrieben, wie man chillt am besten. Also es ist im Park oder auf der Bank oder dann ist man im Hauseingang und man hat die OCBs, man hat einen Dübel am Brennen und man hat irgendein Getränk so, auch mal 7 Gün Ayran oder Durstlöcher oder ich habe die Sprite mit gemischt, dann trage ich, was ich trage so und mit wem ich bin so. Und eigentlich geht's auch gar nicht mehr darum, wo man ist, sondern man kann auch ein totales Milchgesicht sein. Man muss auch nicht mehr hart sein, um zu erzählen, wo man ist oder wer man ist, sondern man kann jetzt einfach so gefühlt dazu stehen, so, weil man hängt mit seinen Homies und ist irgendwie cool. Oder BHZ, ne?
Ja.
Die sind auch geil. Die haben mal so eine Session auf dem Dach gemacht in Berlin.
Ja, das
fand
krass.
Ich mega. Die haben das dann live gespielt und dann da ging es wirklich 1,5 Stunden nur darum, wie man am besten chillt, so. Einfach, es ist irre. Und das hört sich für mich immer noch ein bisschen nach, als hätte Moneyboy das so salonfähig gemacht, dass man das darf. Das finde ich ganz geil, so einfach zu erzählen, wie man chillt und man muss dafür auch nicht besonders hart sein, sondern man kann das jetzt einfach erzählen, so. Finde ich ganz geil.
Ja, da geht's in erster Linie darum, dass man authentisch ist in dem, was man erzählt, so ein bisschen, ne?
Ja,
und
richtig,
dass man halt einfach so aus, das ist ja sehr momentane Musik, so, ne? Du hörst ja daran, wie die, also was die texten und so, dass das halt einfach so, der ist so im Studio, es ist so dieser, bisschen wie bei Future, der kommt ins Studio und der rappt darüber, was er anhat, weil er es halt gerade anhat, so. Und dann, dann ist das so der Song. Und dadurch wird dann so ein bisschen mehr die Person zur Kunst, als dass das der, oder zur Kunst, also ne, so, du kreierst ja eine Kunstfigur aus dem, wie du halt bist. Und das ist das, warum Leute zuhören. Und nicht so sehr der Song selber. Also dadurch hat sich ja einfach Songwriting grundsätzlich verändert in dem, was Leute gerne hören.
Ich habe viele Fragen und Gedanken. Ich muss mal versuchen, ob ich das schnell sortiert kriege. Weil das so viele Sachen sind, die ich total spannend finde. Das eine ist die Art und Weise des Songwritings, vollkommen richtig. Das lasse ich mal kurz nebenan. Ich habe so ein paar Gedanken zu diesem Phänomen, das du jetzt als Thema hier mit reingemacht hast, weil das ja im Prinzip, also eine logische Konsequenz ist, aus. Es braucht immer Antithesen, damit sich etwas weiterentwickelt. Das haben wir im Deutschrap immer so gehabt. Das ist auch immer, finde ich, dann super Blaupause für den Rest des Marktes. Und das ist ja nichts anderes, als irgendwie uncool cool machen. Irgendwie. Ja. Und in die hinterste Ecke cool machen. Und das funktioniert ja dann, wenn du dadurch Identifikationsfläche schaffst. Und das schaffst du ja, weil es halt Millionen von Ärzten in Dörfern gibt, die halt dann nicht mehr die 187 Bauchtasche brauchen, um cool zu sein, sondern halt auch sagen können, Essling repräsent.
Ja. Das ist geil.
Ja, und das ist total geil daran. Ich habe da aber noch eine Genrefrage, weil ich glaube, es braucht auch das Momentum dafür, denn ich erinnere gerne immer wieder an die Schwarzwald-Hustlers, die es schon seit, glaube ich, 10, 15 Jahren gibt, die auch Mundart gerappt haben und halt Schwarzwald-Hustlers waren. Dann könnt ihr sie gerne mal googeln. Versucht sie mal richtig zu schreiben, das wird schon schwierig genug. Die definitiv, aber damals, sie haben schon uncool in cool gemacht, aber es war noch nicht Zeit, dass man uncool cool fand. Das ist schwierig so. Also, und das Zweite ist, ich hab immer sonst Vorbilder in den USA, die dafür sorgen, dass ich weiß, okay, 5 Jahre später passiert das in Deutschland. 2 Jahre später passiert das in Deutschland. Wir sind ja mittlerweile im Zyklus manchmal viel, viel schneller. Ne? Schöne Grüße an Rumor, der jetzt ja auch auf dem Markt ist. Kennt ihr noch Bubba Sparxxx? Kennt jemand von euch Bubba Sparxxx?
Ja, gut. Nee,
Okay.
Vereinzelte Songs, ja.
Ja, es gibt auch nur einen Song, den du von ihm, glaube ich, dir merken musst. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der heißt. Bubba Sparxxx war das Landei, das im Timberland-Kosmos quasi mit hochgezogen wurde. Und der hat damals schon so, das war ein Fettsack auf eine irgendwo im mittleren Westen, auf einer Farm, der halt krass gerappt hat, der Schweine in seinem Video gejagt hat und ins Land gefallen ist und so Zeilen gerappt hat wie Let's be honest, none of us will ever date a model. Und das hat er 100% ehrlich gemeint. Der war halt anti-anti. Und dessen Karriere war nach einem anderthalbten Album vorbei. Ich glaube, Deliverance ist dieser eine Song, den du eigentlich nur hören wirst. Das ist der einzige. Der Rest ist auch relativ egal. Aber gibt es, und das muss jetzt vielleicht der Experte Janosch sagen, gibt es in den USA Beispiele dafür, dass Midwest Rednecks auf einmal cool sind? Und ist das der Grund, warum man heute in Deutschland vielleicht auch in kleinen Hinterdorf auf einmal eine Crew starten kann und es damit in die Chance schafft?
Also ich glaube, dass so richtig beinharte Rednecks das schon sehr schwer haben werden, alleine durch, das ist wahrscheinlich zu pauschalisierend, aber durch wie viele Leute da, ich setze anders an. Also tatsächlich für das, was da jetzt passiert, gibt es keine US-amerikanischen Vorbilder, glaube ich. Alleine dadurch, dass zum Beispiel dann dieser Dream davon spricht, ein Schlager-Rapper zu sein. Dass er halt versucht zu, also dass man mehr den Gedanken verinnerlicht als die Soundästhetik, dass man halt sagt, okay, ja gut, ich mache halt jetzt das, wo ich herkomme, so ein bisschen, ne? Hier lief halt, seit ich 8 bin, Schlager im Bierzelt, dann mache ich das halt jetzt auch. Das ist ja im Prinzip auch das, was einen Finch oder so auf eine Art und Weise in seiner Musik sehr häufig drin hat.
Ich hab da noch eine Brücke, die jetzt zu einem der Songs der Woche gleich kommen kann. Tizi, falls du was sagen würdest, schmeiß das gleich mit rein. Aber ich will meine Songs der Woche noch mit anbringen. Und einer davon ist von einem Künstler, der für mich, wenn mich Leute fragen, was ist denn die deutscheste Form von Deutschrap, ohne das Nationalistische daran, sondern das Kulturelle, die kulturelle Basis von dem. Was ist denn da die Kernessenz? Und dann antworte ich immer Alligator. Weil es geht nicht mehr näher an der Liedermacherkunst in Deutschland mit einer Musikform, die kompatibel ist für eine breite Masse, gepaart mit einem Wortwitz, den du erst auf zweiter Ebene oft verstehst, wenn du ihn überhaupt verstehen willst. Und das ist für alle was drin. Du kannst dich drüber empören, du kannst es feiern, du kannst jubeln, du kannst singen, du kannst in die Hände hauen oder du kannst zuhören und bist auf einmal so in so tiefem Wasser. Deswegen ist übrigens mein Song der Woche. Also ich hab 3, 4 ausgewählt, 4 dieses Mal sogar, sonst immer 3. Ich möchte ihn aber nur ganz kurz zwischendurch nochmal anbringen. Damit jetzt nicht falsch, wie er heißt, muss ich ganz kurz hier hin und her schieben.
Nicht adaptiert.
Nicht adaptiert, genau. Nicht adaptiert. In meinen Augen, also mindestens Top 3 der krassesten Vater-Kind-Songs, die es je auf Deutschland gegeben hat. Und da gibt es ja sehr viele, die schon Songs über ihre Kinder gemacht haben. Das Ding ist auf jeden Fall ganz groß dabei. Nur zurück dazu wieder, ich will dann wieder ins Thema rein. Der Typ ist halt Kernessenz von dem, worauf man sich einigen kann, wenn du auf Schützenfest bist, wenn du im Fußballverein bist, wenn du in dem Lieblings 17. Bundesland Mallorca bist, wo auch immer. Und trotzdem kann er aber auch echt und authentisch sein. Und ich glaube, es ist schwierig, das aus den USA hier rüber zu kopieren. Deswegen braucht es wahrscheinlich genau das, Janosch, was du in deiner Playlist da zusammenstellst, genau diese Art und Weise von Musik. Und dann finde ich das wiederum ganz geil. Ne? Also bitte steigt gleich ein, ich rede schon zu viel. Aber ich finde das total geil, dieser Gedanke darüber, dass es ist nicht, oh, jetzt, ne, sondern ich finde es geil, dass Leute wie Finch halt den ganzen Bums jetzt übernehmen. Und ich freue mich darauf, wenn wir in 5 oder 10 Jahren soweit sind, dass der komplette Ballermann nur noch von Rappern bespielt wird, ja, weil sie halt einfach die geilere Version von dem sind, was die Leute da hören wollen, wenn die Fußballmannschaften ihren Jahresabschluss feiern am Mai. Ihr übernehmt. Oh, keine Frage gestellt, das ist ein Fehler. Ne?
Willst du anfangen? Soll ich anfangen?
Okay.
Ich glaube, dass das, also was das Problem an dem, also keine Ahnung, Identifikation mit Schlager und allem ist, ist, dass ja ganz viele Leute das ja auch ganz bewusst nicht machen wollen, ne? Wegen dem, was damit assoziiert wird und irgendwie wie das auch geprägt ist, diese Art von Feierkultur und so, und dass deswegen ja Rap auch am Ende irgendwie das ist, was es ist, oder auch ja eigentlich jedes jede Subkultur, die einem gewissen Stolz und Ethos und was weiß ich nicht folgt, so, dass man sich ja aufgrund von Weltanschauung und Umfeld und ästhetischem Empfinden und so ein bisschen von anderen Leuten absetzen will. Und das funktioniert am besten dadurch, dass man nicht genau das macht, was sowieso schon da ist, sondern dass man halt das macht, was man machen möchte. Das hat irgendwie einen, wenn man es ganz groß sagen will, vielleicht noch ein bisschen mehr utopisches Potenzial. So, also dass man,
ja, aber das ist ja das, was Rap immer gemacht hat und wo dann dieses Antithesen-Thema drin steckt. Aber wenn du erfolgreich sein willst, und dann sind wir wieder bei dem Anfang, Herr TZ, schöne Grüße, wenn sie ihre Rap-Karriere vernünftig hätten durchziehen wollen oder die Pop-Karriere, dann ist da auf jeden Fall viel zu wenig Schlager drin gewesen in diesem Land. Vor allem in der Zeit, wo du angefangen hast, mein Lieber. Du siehst, wo Helene Fischer, guck dir die Verkaufszahlen von Helene Fischer und von TZ nebeneinander an in der letzten Dekade. Dann weißt du, was du nicht gemacht hast und was der Fehler war.
Ja, okay. Wenn es jetzt um Geld machen geht, ne? Aber es war ja für mich auch immer so eine Diskrepanz, dass die Leute mir auch nie eindeutig gesagt haben, was sie von mir jetzt besser finden. Weil Generation Maybe hat genauso viele Klicks wie Keine Rosen, weißt du? Also es war ja immer so, ey, wir nehmen dir alles ab, cool. Und deswegen konnte ich auch musste ich die Entscheidung nie treffen, weil ich irgendwie gemerkt habe, ey, ich kann irgendwie alles machen und die Leute nehmen es mir ab. Aber dann halt, ich weiß nicht, wenn ich mich auf eins konzentriert hätte, ob es dann mal einen Crash gegeben hätte, also nach oben, ob es dann mal so ein Mainstream-Durchbruch gegeben hätte. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist nur so, wie es ist, und so kann ich es nur nehmen. Aber was?
Ja,
aber
es ist aber auf jeden Fall safe langfristiger, wenn du alleine dadurch, dass du ja dich breiter aufstellst. Also das ist ja das Geile. So, wir können ja nach 10 Jahren immer noch jetzt irgendwie hier sitzen und darüber reden, weil du das irgendwie auf eine Art und Weise immer noch machen kannst. Ist ja mega.
Ja, die Frage ist ja so auch.
Gibt ja ganz viele Leute, die dann ihren Schlagerhit machen, aber die das halt nur einmal schaffen. So.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Das ist für mich nämlich die Frage, ob und schöne Grüße, aber ob wir noch so oft Holz und Holland von 257ers in der nächsten Version hören und es genauso einen Impact hat wie da, oder ob es da dann immer auch immer was Neues braucht und damit die Halbwertszeit sich automatisch verändert, was ja tragisch, aber auch musiktechnisch, glaube ich, nur so logisch wie etwas ist. Und dann ist es umso krasser und beeindruckender, wenn wir in der Spitze sind bei dem, was Casper jetzt gerade wieder gemacht hat, als Beispiel Material, was die so alle machen, dass die einfach über eine Dekade da bleiben, aber auch genauso TZ, dass du genauso einfach am Start bist. Und dann ist es ja Ebene 1, der eigene Erfolg, was ich vorhin die 3 Ebenen meinte, die als eigener Künstler, aber vor allen Dingen auch dann als Dienstleister oder als was auch immer, als Künstler an irgendeiner Stelle, dass es so viele Leute gibt, die das schätzen, was du machst und dementsprechend auf allen Ebenen Interesse an dir haben. Und ich glaube, das ist so oder so das Einzige, was man, womit man sich dann wirklich mit Lorbeeren beschmücken kann, wenn man es über eine Dekade schafft, Leute zu beeindrucken und begeistern.
Ja, voll. Und was man auch immer dabei vergisst, oder kommt auf den Anspruch an, den man dabei hat, aber oder und da ist auch kein Anspruch besser als der andere. Aber ich will irgendwie aus einer ganz egoistischen Sicht, will ich erstmal die Leute berühren eigentlich. weil das die Währung ist, die, warum die dann aufs Konzert kommen, so. Mhm. Und das schaffe ich am ehesten mit Musik, die was aussagt und die sich nicht so viel nach Standard richtet, so. Und damit bin ich immer gut gefahren, so. Und im besten Falle ist das, was dann, berührt, auch ein Verkaufsfaktor, so. Und verkauft dann auch gut, so. Jetzt in meinem Falle nicht so krass, aber, ja, das ist für mich die erste Währung. Was auslösen in den, ich finde, was auslösen, da ist man viel, ich will in die Emotionen rein von den Leuten, Alter. Das ist für mich das, was mich anzeigt. So, ich will, dass Leute mir schreiben, boah, das hat das und das in mir ausgelöst, boah, der Song, voll krass, wie du das in Worte fassen konntest, was ich die ganze Zeit denke, oder so diepe Nachrichten einfach, das ist geil, so, finde ich. Weil wenn ich Nummer 1 gegangen bin, weiß ich nicht, was mir dann jemand schreibt, ja, Glückwunsch zu Nummer 1, so. Keine Ahnung.
Hey, ich weiß nicht, Yannick, Janosch, ob du noch Großes zu sagen hast, bevor ich zu Yannick gehe, denn der weiß noch, was wir noch hier auf dem Zettel haben und es sind nur noch ein paar Releases und Classics, aber ich finde, alles, was wir hier gehört haben, klingt wie so Steilvorlagen. A, natürlich auch zu den Songs, die ich habe, aber ich glaube, die stelle ich nicht mal ganz ans Ende, sondern mehr zu den Classics der Woche. Denn der, den ihr mir ausgewählt habt, den ich schon jetzt gesehen habe, eben in der Recherche, der passt auch super in dieses ganze Feld, über das wir heute gesprochen haben.
Absolut, absolut. Wir haben diese Woche als Classic der Woche von Madness und Döll, Ich und mein Bruder dabei. Die Platte ist jetzt vor ein paar Tagen am 10. März Runde 5 Jahre geworden und ist tatsächlich die erste gemeinsame Produktion von den beiden Brüdern. Nur vielleicht kurzer Input als Produzenten: Fit Meller, Talky Talk, Dexter, gib mal Fuffi am Start, also quasi die altbewährte Runde. Ja, Nico, was hältst du davon?
Also, ich brauche gleich eure Meinung zu Madness und Döll noch, ne? Das ist klar. Janosch, hier könnt ihr schon mal vorbereiten. Ich finde diese Platte und damit dann auch die beiden sind auch ein super Beispiel für relativ konsequent seinen Weg gehen, relativ wenig auf das geben, was drumherum passiert, ein starkes Selbstbewusstsein, also eine Rapper-Ehre zu haben und eine klare Identifikation, aber auch ähnlich viele Stöcker immer im Weg liegen zu haben, um nicht durchzustarten, sei es eigene Dämonen oder aber auch fehlende Konsequenz in der im Produktdenken, so wie man es ja heute immer gerne sagt. Wenn ich an meine private Playlist gucke, dann gibt es von diesem Album auf jeden Fall ein, zwei Songs, unter anderem natürlich auch der Titelsong, weil da diese schöne Stieber Twins Referenz drinsteckt, mit Ich und mein Bruder, das Welt der Welt Wunder. Kleben aneinander wie im Sommer frische Puddingplunder. Schöne Grüße an die Stieber Twins. Aber auch die EP-Sachen der beiden. Und ich glaube, Döll mit eigentlich jeder Release, da mache ich keinen Hehl draus. Bin ich ein riesengroßer Freund von all dem, was er da macht, weil ich den Typen so gerne mag, weil ich ihn über die Gespräche, die wir hatten, auch immer persönlich kennengelernt habe. Man ist sein Bruder, genauso ein cooler Typ. Das Umfeld, in dem sie arbeiten, mit den Leuten, mit denen sie zusammenarbeiten, da ist irgendwie so, man gut erkennt gut. Und ich glaube, damit haben sie einen Status erreicht, der nicht wegzuwischen ist, so formuliere ich es mal. Also du kannst sie nicht mehr aus der Geschichte weglöschen. Sie werden aber genauso wenig in den großen Playlisten stattfinden wie zum Beispiel unser Gast heute, Tizzy. Und ich glaube, irgendwann über den Weg auch ein Frieden damit oder vielleicht auch ganz glücklich darüber sein, weil man halt sich ein bisschen gegen Konventionen anlehnt.
Es ist ja auch ein Teil des Images, ne? Muss man ja auch sagen. Also wenn man eine Madness-Platte hört, dann ist es ja zu 50% ich bin eine Gude, hessische Bub, ich und mein Bruder und ja, wie du sagst, gegen die eigenen Dämonen kämpfen und auch gegen alles, was einem im Business in den Weg geräumt wird, kämpfen. So. Und das ist ja auch Madness-Attitüde, so. Ohne das wäre ja, weiß ich nicht, was man dann, was gibt's dann zu erzählen noch, so.
Ja.
Ja, also er hat's ja über die letzten beiden Platten auf jeden Fall auf eine entspannte Art und Weise geschafft, einfach so ein bisschen über sein Älterwerden, sage ich mal, einfach über sein Ich so ein bisschen zu erzählen. Und das ist halt, glaube ich, einfach das, was dann so, vielleicht ist da der Anspruch einfach Selbstverwirklichung, ne? Und das ist halt ein cooler Anspruch, wenn du die Möglichkeit hast, das auf einem Level zu machen, dass es sich irgendwie gerade so trägt, dass man vielleicht davon leben kann, ne? Und diese Platte mit Döll zusammen ist allein wegen des Outros, finde ich die so krass. Eins der stärksten Deutschrap-Outros, so überhaupt, würde ich beinahe sagen.
Warum? Beschreib es für die Leute, die es nicht kennen.
Soll man sich anhören?
Oh.
Ganz ehrlich, es ist, also glaube ich, das Sinnvollste da. So.
Na gut.
Sie arbeiten sehr schön auf, was die Dynamik zwischen den beiden so besonders macht, finde ich.
Ich finde es auf jeden Fall eine sehr, sehr schön, sehr schöne Klassik, den ihr hier ausgewählt habt. Also vielen Dank dafür. Höre ich jetzt auch gerne mal wieder rein. Es gibt zwei schöne Stichworte, die ja zwischendurch gefallen sind. Das eine ist gegen Dämonen kämpfen. Und das andere ist quasi, es gehört ja auch zum Image. Was hat man denn, wenn man dieses Image nicht mehr hat? Auf einem Weltstar-Niveau hat das in meinen Augen auch der Künstler, den du, Tizi, hier mit in die Runde wirst mit deinem Classic. Aber sag du erstmal, wen du ausgewählt hast und warum.
Eminem, Marshall Mathers LP. Weil das Erste ist, was mir in den Kopf gekommen ist. Ich gehe ganz gerne mit dem Ersten, was mir einfällt. Und weil's, also es hat jetzt nichts mit Genregrenzen zu tun, ne? Aber wenn es so Classic oder es war ja auch der Dings war ja auch, was mich mit am meisten beeinflusst hat, so. Und auf jeden Fall war es das. Also ich glaube, hat mir auch so ein Stück weit Rappen beigebracht, weil ich immer viel so durch auswendig können und auch als kleiner Bub schon so, wenn meine Schwester irgendwie eine CD hatte und die hatte ein paar Eminem-CDs liegen, dann habe ich das auswendig gelernt. So. Und dann konnte ich noch, bevor ich Englisch konnte, konnte ich dann den Text auswendig von The Real Slim Shady oder so oder hier und da. Und deswegen hat mich das natürlich auch in Flows übelst gelehrt und was man machen kann und wie der rappt, wie auch zwischendrin, der reimt ja in den Zeilen, also der reimt ja in den Reimen so und dann auch noch doppelsilbig so. Das ist ja die höchste Reimkunst eigentlich. Ein Eminem-Song zu hören ist eigentlich der größte Spaß, finde ich, den man in der Rap-Musik haben kann. Also bei mir ist das so, wenn ich das höre, dann habe ich Spaß von Anfang bis Ende und auch noch mit einer der letzten, die so drei Verse gerappt haben und wo der dritte Vers immer noch bei Stan ja sogar vier Verse, Alter. Und es war im Radio so. Ich weiß nicht, ob die Radioversion auch vier Verse hatte, aber auf jeden Fall hat man das einfach gerne gehört, weil es einen so entertained hat, schon ohne dass ich Englisch konnte, haben mich die Flows einfach so entertained, dass ich da einfach dem so gerne zugehört habe. Auch die Adlibs King, einfach schon diese
ja, Mann.
Hey. So einfach, die Adlibs sind ja einfach schon Killer, Alter. Boah.
Ja, voll. Also auch bei dem, wenn du so Stan jetzt nennst oder so, du hast halt einfach dieses, das ist so geil emotional, clever arrangiert alles. Das macht richtig Spaß, sich das anzuhören. Ich bin da voll bei dir.
Ja. Sehr, sehr schön.
Ich find die deshalb aber so interessant auch für die Punkte, also weil ich glaube, die eigenen Dämonen sind der Grund, warum er so erfolgreich geworden ist, dass dieser Motor oder dieser Hass, dieser Trieb, der da drin war, der war so groß, dass daraus diese Maschine und wahrscheinlich technisch einer der größten, vielleicht der größte Rapper aller Zeiten daraus entstanden ist. Das ist aber in meinen Augen der Fluch, der ihn auch bis heute verfolgt. Denn wenn du an bestimmten Stellen, also ich mag so Live-Performances wie beim Super Bowl, das war was anderes. Das hatte irgendwie, da hat er dann einfach Weltstar-Niveau, wo er da steht. Jedes Album, das ich höre, oder ich gehe noch einen davor, dieses Feature, das ich in den Jahren immer wieder höre, finde ich, ist dann wieder krass, weil er einfach jeden, also über Dekaden, jeden anderen auf dem Song mit zersägt hat und es immer so war, okay, der Chef am Ende erzählt nochmal, wie es richtig funktioniert. Auf Albumlänge ist es aber immer so, dass mir es zu viel wird, von, ja, du musst mir nicht nochmal, auch beim wie viel sind 6., 7., 8. Album, irgendwann nochmal zeigen, dass du der krasseste Rapper bist. Das weiß ich. Das wissen wir alle. Der Thron steht da. Steht dein Name drauf. Und ich glaube, das ist das mit dem Image, ist das falsche Wort dafür, aber mit diesem Gefühl von, da kommst du wahrscheinlich aus dieser Rolle nicht mehr raus und dann müsst du wahrscheinlich mal irgendetwas aufbrechen. Vielleicht muss das auch nicht sein. Die Legacy ist damit trotzdem unantastbar. So, auch wenn ich nie der größte Eminem-Fan war, wenn ich auch nie der größte Fan seiner Alben war, aber den Hut davor ziehe ich natürlich. Da gibt es auch keine Diskussion darüber, welchen Einfluss dann auch so eben auch dieses Album hatte. Auf jeden, der danach gekommen ist.
Hört ihr noch die neuen Alben von ihm an, so richtig?
Jedes Mal wieder. Und dann warte ich darauf, wenn Janosch Beckspin bei uns in der Gruppe erzählt, dass Eminem doch bitte auch für sein Album zu machen. Oder wird es mal letztes Mal geschrieben, was weiß ich nicht.
Nee, ich auch nicht mehr. Hm. Irgendwie bisschen hier und da höre ich mal rein. Aber es hat nicht mehr den gleichen Charme für mich irgendwie. Ich habe mich auch jahrelang gefragt, was ist passiert so. Weil ich finde, seine Stimme klingt auch nicht mehr wie früher. Klingt so ein bisschen härter und so ein bisschen gebrüllter irgendwie. Und früher klang alles so leichtfüßig. Und es hat vielleicht so ein bisschen damit zu tun, und ich glaube, es war ähnlich auch bei 50, wenn man dann diesen, wovon man jahrelang getrieben war, vielleicht von diesem unbedingten Willen, es zu schaffen. Und wenn man es dann geschafft hat, dann ist vielleicht auch ein Großteil von dem Antrieb, aus dem man es angefangen hat, weg. Und man hat irgendwie diesen Drive dann auch in der Stimme nicht mehr. So, ich fand so 50 Sachen nach Curtis zum Beispiel. Also Curtis war noch das letzte Album, was cool war geil mit dem Justin Timberlake Feature und so. Aber so bei Get Rich or Die Trying, so, da hat er den Hunger gehabt, da hast du das gehört, von Anfang bis Ende. Oder das letzte Eminem-Album war dann Curtain Call, glaube ich, oder Encore oder so, wo man das noch gehört hat, so. Und dann irgendwann ist das aber verloren gegangen. Ich frag mich immer, womit hängt das zusammen? Was ist das in der Psychologie oder, keine Ahnung, dass das verloren geht, so. Das. Und manche schaffen es aber. Ein Kanye oder ein Jay-Z oder so, die schaffen das beizubehalten, so. Was haben die mehr oder wo sind die universeller als jetzt so ein Eminem oder ein 50, die es irgendwie, okay, Eminem schafft den Erfolg noch aufrecht zu erhalten, aber irgendwie nicht mehr diesen alten Charme aus dem, der schafft es nicht mehr, Lieder zu machen, die mich fesseln. So, genau.
Ich glaube, ich definiere alles über Hunger. Mhm. Und wenn dann Hunger riesengroß ist, und das hast du auch überall sonst auch, dann wird das erste Ding eben halt immer so. Das ist der Grund, mich da halt dieser ersten Releases, der ersten großen, zack. Und dann wird es schwierig, das zu toppen. Und daran scheitern in der Regel alle. Wenn du aber vielleicht deine Herangehensweise eine andere ist, und das ist, glaube ich, das Jay-Z-Thema vielleicht auch, der das ja immer wieder geschafft hat, sich auch zu verändern und andere Einflüsse mit in seine Musik und sein Schaffen und eine Idee, wie er sich als Künstler inszenieren möchte, mitgelassen hat, dann kannst du schneller Dekaden überstehen und hast auch nicht so viele Abfälle. Ich glaube, du hast, keine Ahnung, in einer Eminem oder in einer Nas-Vita hast du größere Gefälle, als du vielleicht in einer Jay-Z-Vita hast, so aus dem Bauch gesprochen. Und bei Kanye ist das ja, also ich glaube, das ist nochmal ein anderes Thema. Ne? Das ist einfach noch mehr Künstler und damit noch mehr in einer Ebene schweben, wo vielleicht vieles von den normalen Automatismen nicht greift, weil ja, ich habe Geld. Ich weiß nicht, wie viel ihn das getriggert hat am Ende und ob das die Karriere aufgefressen hat, was sie an anderen Stellen gesehen haben.
Ein Eminem ist halt ein krasser Handwerker, ne? Also so, der ist halt in dem Sinne, der hat gelernt oder vielleicht hat er es nicht nur gelernt, sondern auch einfach ein krasseres Verständnis dafür, wie man Worte miteinander verbinden kann. So. Und in dem Sinne ist er halt einfach jemand, der das irgendwie ja, als Handwerk gut anwenden kann. Und das andere, was einen dann vielleicht so ein bisschen verloren hat, ist dann irgendwie das Emotionale. Ne? Also, dass der, keine Ahnung, vielleicht irgendwann diesen Anarcho-Wahnsinn, der das Lustige und Charmante der ersten, let's say, 3 Alben oder so, die über Aftermath kam das raus, ne? Glaube ich. Kam irgendwie, die dann so das ausgemacht haben, es wird sich halt einfach irgendwas in seinem Leben so verändert haben, dass er dieses Handwerk zwar noch abrufen kann, aber nicht mehr diesen diesen Irrsinn und dieses übers Ziel hinausschießen und dabei trotzdem noch irgendwie was treffen, weil jetzt habe ich häufig das Gefühl, er will übers Ziel hinausschießen, aber er trifft halt auch irgendwie nichts mehr. Das ist dann einfach nur noch die Provokation ins Leere manchmal. Hm. Weiß ich aber nicht. Also ich habe dafür die neue Musik zu wenig gehört auch.
Na, mal gucken. Ich habe neue Musik für euch, die ihr euch jetzt noch anhören könnt, denn jede Woche darf ich mit der Redaktion unsere Playlist Punk Bags When It's Friday durcharbeiten und suche mir am Ende Songs raus. In der Regel 3, die ich euch ans Herz legen möchte, damit ihr hier in der Runde und auch zu Hause noch ein bisschen was zu hören habt. Diese Woche habe ich 3+1 daraus gemacht, weil es am Ende ein Thema gibt, dass ich, also da ist der Song gar nicht so wichtig, sondern eher das Thema, was ich daran so wichtig finde. Ich fange aber mal mit dem ersten Song an, oder genau genommen kann Yannick mal ein bisschen auch zusammentragen, weil ich neige immer dazu, dass ich die ganzen Fakten, die wir dazu haben, immer gar nicht benutze. Deswegen, Yannick, erzähl du mal ein kleines bisschen zum ersten Song von Disaster.
Genau, Disaster und Jugglers, Lia, am Freitag neu rausgekommen. Man könnte es wahrscheinlich als den etwas anderen Liebessong betiteln. Disaster beschreibt da eine sehr starke Frau, die er bewundert. Genau, es geht um ein starkes Frauenbild, ein bisschen gegen das Machotum, was dann ja leider doch sehr verbreitet ist im Deutschrap, wo Frauen auf das Äußere reduziert werden, zum Sexobjekt gemacht werden, und damit bricht er in diesem Song ein bisschen.
Gutes Ding, ehrlicherweise, allein von der Herangehensweise, und gerade da hat Disaster, glaube ich, in letzter Zeit schon oft ganz gute Statements in verschiedene Richtungen gesetzt, deswegen auf jeden Fall eine Hörempfehlung von mir. Die zweite ist ein bisschen im Untergrundkram hier, ne?
Absolut. Absolut. Trackpack Dichter Nebel.
Ja.
Features von Classic der Dicke, MC René, Nali, DJ Cutrock. Genau, die Hook von Nali gesungen. Figo Brasilevic auch co-produziert. Also kunterbuntes Potpourri sozusagen.
Ja, Trackpack ist ja das Label von Figo Brasilevic. Nur Liebe für ihn und für das, was er da macht. Ich glaube, Jana Schütze bestätigen. Deutschrap's Nummer 1 Boom-Bap-Produzent?
Da weiß ich's nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Okay.
Vielleicht. Aber auf jeden Fall einer der besten, mit Sicherheit.
Genau, dankeschön. Das ist sowas in der Form, wollte ich hören. Ich mag die Nummer, ist halt genau aus dem Genre oder aus der Welt, wo ich normalerweise mit Dan und Bass viel unterwegs bin. Freue mich aber auch, das hier mal unterzubringen. Besagter dritter Song habe ich eben schon kurz angedeutet, Alligator, nicht adaptiert.
Genau, eben schon kurz drüber gesprochen, typischer Alligator-Song, relativ viel Selbstironie dabei. Es geht um eine Vater-Sohn-Beziehung, die schönen Seiten dabei, aber auch die Schwierigkeiten, die das mit sich bringt. Überfordert sein in der Vaterrolle. Genau, das ist Alligator, nicht adaptiert.
Ey, ich habe so viel Spaß an diesem Song gehabt. Ich weiß nicht, wenn ihr noch nicht gehört habt, hört ihn euch mal an und hört ihn auch noch ein zweites und ein drittes Mal, damit ihr ein bisschen versteht, was er zwischen den Zeilen erzählt. Ich mag das. Und auch wenn ich nicht der handelsübliche Alligator-Fan oder Konsument sein werde wahrscheinlich, aber genau die Nummer hat mich hart getriggert. Letzte plus eins, normalerweise mache ich immer 3, ist eigentlich auch mehr, es ist ja fast eher A Cappella, was da passiert ist. Syllable Spill. Mit Wir sind mehr. Yannick, vielleicht ein paar kleine Fakten dazu?
Relativ kurzer Song von ihm. Man muss sagen, leider beschäftigt er sich wieder mit dem Thema Rassismus. Wichtig, dass er das macht, dass er da immer wieder seine Stimme erhebt, berichtet über seine Erfahrungen mit Rassismus, den Hass, den er am eigenen Leib erfahren musste. Ja, man kennt ihn relativ laut, relativ viel Wut in der Stimme. Der Beat passt da auch wunderbar zu, wirkt relativ bedrohlich. Ja, leider ein Dauerthema.
Es ist ja in dem Thema auch noch das Dauerthema, weil es immer noch um Tracksrunner geht, weil er in diesem Song den Anschlag auf den Wagen seiner Schüler oder seiner Schüler thematisiert und die Situation drumherum. Wirkt auch fast mehr wie so ein Intro. Aber hier geht es mir einfach nur darum, dass jeder da draußen bitte noch einmal zuhören soll, was Syllables Bilder erzählt, denn das ist tagtäglicher Rassismus, den er widerfährt, mit dem wir in der Breite nicht so viel zu tun haben, wo wir aber nicht die Augen verschließen sollten, wie vor vielen anderen Themen auch, die in unserer Gesellschaft passieren. Diese Sorgen waren nur ein Grund, warum ich es hier noch mit reinhaben wollte. Wir haben noch einen Klassik der Woche, den ich von euch beiden gerne hätte, zum von Janosch, den haben wir nämlich noch vergessen, dass du uns auch noch einen mit auf den Weg gibst und dann schließen wir die Runde. Dann meine Stimme ist auch langsam wirklich weg.
Gibt tatsächlich sogar einen Überschneidungspunkt zu Teasys. Und zwar, dass Paul Rosenberg Manager während dieser Platte war von Danny Brown. Also ich habe Atrocity Exhibition von Danny Brown mitgebracht. Auch tatsächlich, weil es so ein bisschen, ich habe das Thema zur Sendung bekommen und das war so die erste Platte, die mir eingefallen ist, von denen, die ich so liebe und die ich irgendwie auf Platte relativ gerne höre und die mich, seit sie rausgekommen sind, immer begleiten. Und deshalb wollte ich das mit reinbringen, weil da so viele wahnwitzige Samples drin sind, von denen man nicht erwarten würde, sie auf einer Rap-Platte zu hören. Da ist einfach, das Intro ist ein Sample von Guru Guru aus Heidelberg, einer Krautrock-Band, die so in so Jam-Sessions mit so, keine Ahnung, Amon Dyl, Harmonia und Ken irgendwie groß geworden sind. Und auf einmal findest du das auf dem Danny Brown-Album, der so 3 Minuten darüber rappt. Und da hörst du so ein bisschen raus, dass es diese Platte eigentlich gar nicht geben dürfte in dieser Größe, weil es irgendjemanden bei Warp Records gab, der gesagt hat, okay, das ist absolut sperrig und laut und richtig anstrengend und wirklich nicht dafür gemacht, großartig gehört zu werden. Hier sind mehrere 10.000 Euro für teure Videos. Es ist weird, dass es das gibt und das freut mich sehr, weil es so viel Spaß macht, sich das über Jahre immer wieder anzuhören, weil da so viel Wahnsinn drin steckt.
Ey, das klingt aber wirklich wie ein persönlicher Abschluss dieser ganzen Runde hier, weil es einfach beweist, es gibt da draußen immer noch genug Menschen und Orte, wo man einfach wahnwitzige Budgets benutzen kann, um Genregrenzen überschreitendes oder nicht konforme Musik zu unterstützen. Wir hoffen, es bleibt so. Wenn wir an dieser Stelle noch den letzten Tipp geben können, das ist interessanterweise du gar nicht so oft angebracht, Hausseite, aber Teasy, deine EP, die Golden 20er.
Jawohl!
Die solltet ihr auf jeden Fall auch hören.
Ja.
Ich bin gespannt, wie ich meine goldenen 20er in meinen Memoiren später beschreiben werde. So. Und die goldenen 20er, in denen wir hier gerade stecken. Also ist auch ungefähr das, worauf es bei der EP hinausläuft, oder? Wie würdest du sie beschreiben?
Ja, sie ist sehr gefühlig, sehr düster, sehr hoffnungsvoll, aber auch. Ich habe, glaube ich, an keiner Platte so krass lange und detailverliebt gesessen wie an der. So. Und obwohl die Songs teilweise auch schon ein Jahr oder anderthalb alt sind, passt es jetzt eigentlich besser in die Zeit als zu der Entstehungszeit, wo sie gemacht wurden. So. Das finde ich manchmal so krass bei Mucke, dass dann doch der Release-Termin, wo man sich denkt so, Mann, scheiße, jetzt fühle ich das doch gar nicht mehr oder so. Und dann releasest du das und dann merke ich so bei so einem Song wie Warum, zum Beispiel, der am Freitag noch mit der Platte rausgekommen ist, der so um Beziehungsdynamiken sich handelt und um Bindungsängste und um Nähe und Distanz und immer wegschubsen, ranziehen und so. Der ist vor anderthalb Jahren entstanden, aber der ist jetzt gerade fühle ich mich wieder so, wie in dem Song. Das finde ich immer krass, dass das dann doch so ein, es hat sowas Wiederkehrendes irgendwie. Das kommt immer zum richtigen Moment irgendwie. Ja, hört es. Es würde mir wirklich sehr am Herzen liegen. Es ist eine sehr schöne EP.
Zwei Fragen oder eine Feststellung und eine Frage dazu. Die Feststellung ist, jeder Song über 3 Minuten. Du bist auf jeden Fall Spotify-seitig schlecht beraten worden.
Und viel mal 3 Verse auch.
Okay, nichts gelernt aus der Folge hier. Deswegen die letzte Frage des Abends. In welches Genre würdest du diese EP reinpacken?
Ich habe mein Arbeitstitel für die EP, das war immer in der Dropbox, hieß es Deep Rap. Deep Rap EP. Für mich war es Deep Rap irgendwie. Das ist mein Genre.
Okay, Yannick, dann weißt du Bescheid, was es ist. Ist das Nächste, was man damit beschreiben kann. Und wo du vielleicht noch viele andere Sachen in deine Playlist packen kannst, um dann die Leute davon zu überzeugen. So oder so machst du das ja oft genug wie bei uns, mein lieber Janosch. Danke, dass du dabei warst. Bleib uns weiter gewogen mit einem des Monats. Teasy dir viel Erfolg für alle weiteren Projekte. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder, mein Lieber, in Face-to-Face. Nicht wieder so über zufälligen Taxi-Zurückfahrten von Charity-Veranstaltungen auf dem Boden.
Voll.
Und Yannick, danke.
Darf ich noch eine Sache sagen?
Ja, gerne.
Liebe Grüße an Madness. Ich habe vorhin das nicht richtig abgeschlossen, meine Erörterung vom Madness. Ich wollte nicht sagen, dass das Madness-Image nur besteht aus Anti-Sein gegen die Industrie, sondern auch hier, ich liebe Madness und liebe Grüße und ich liebe Madness-Musik. Ist de gute, de Bruder sagt Marco, Alter. Let's go.
Bleibt die Frage, ob er den Podcast hier so lange bis hierhin gehört hat oder ob der Beef on ist. Wir werden es alles rausfinden.
Ey, nimmt es nicht als Einzelzeile in irgendeine, weißt du, so Rap-Update. TZ sagt, Image von Madness besteht nur aus so und so.
Mal gucken. Trotzdem, die Redaktion hat ein Auge drauf und wird spätestens nächste Woche wieder darauf berichten. Danke, Emma, danke Kader im Hintergrund. Danke, Yannick. Und danke euch fürs Zuhören.
Wir verändern einfach die Realität, damit man sich wieder so ein bisschen neue Themen schaffen kann. Alles aus dem Kontext reißen und willkürlich Beef säen.
Toll, so ein Beef von zwischen Teasy und Madness. Zwei, die nie in Playlisten kommen. Super.
Ich als PR-Berater könnte ich euch einen Boxkampf vorschlagen. An der
Stelle. Oh ja, da hätten wir gleich Bock drauf.
Das driftet ja ganz wild ab jetzt hier.
Ja, ich muss irgendwie den Abschluss finden. Yannick fängt es wieder ein. Ich sage danke euch. Danke, Leute. Das war Backspin Stammtisch powered by O2. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich hab den Stammtisch, wer dabei bleibt, an sich. Ich bin Stammtischphasen, denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin.